Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Es ist die 75. Sendung, die wir seit Beginn dieser Reihe im Januar 2019 vor gut 3 Jahren begonnen haben. Niemand hätte gedacht, und ich am allerwenigsten, dass es mal so ein Erfolg werden würde. Allein in diesem Moment sind über 30 Bücher auf der Liste für Hörbahn on Stage. Heute beschäftigen wir uns mit einem Kinderbuch, wobei ich schon jetzt das Stirnrunzeln von Steven sehe, der ja mir neulich schon erzählt hat in einem Vorgespräch, naja, so nur Kinderbuch ist es ja dann doch nicht. Wir hören, um was es dann tatsächlich geht. Ich bin Uwe Kulnig und meine Gäste bei Literaturradio Hörbahn sind Birgit Christiansen und Steven Lundström. In dieser Sendung geht es also um ihr Kinderbuch mit Namen Die Pinguin Gang, und zwar den Band 1 und Band 2. Ich möchte wissen, was es mit diesen 6 Kaiserpinguinen in diesen Büchern auf sich hat und wie die weiteren schriftstellerischen und künstlerischen Tätigkeiten von Birgit und Steven aussehen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich frage dich mal, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Also mit anderen Worten, die Illustrationen oder der Text?
Ja, das ist eigentlich, also das ist eine sehr schöne Frage. Ich hatte jetzt schon Angst, dass ich gar nicht hier irgendwas sagen kann, weil Steven so viel geredet hat, sondern weil ich jetzt so ganz passiv einfach der Geschichte oder auch aktiv ihr zugehört habe. Aber jetzt muss ich mich erstmal auf diesen Sprechmodus wieder einstellen. Ja, also es ist so, dass tatsächlich die Illustration zuerst da war, was ja, glaube ich, relativ selten ist. Also oft sind ja Illustrationen so oder werden leider in unserem Land, gerade in Deutschland, so als Beiwerk gesehen und oft wird auch nur der Autor, die Autorin genannt und die Illustrationen ja haben nicht so die Bedeutung. In anderen Ländern ist das ja anders. Nein, also in dem Fall war es so, dass ich eines Abends irgendwie so ganz müde war und eine Kritzelei, also ein paar Pinguine gezeichnet habe. Die sahen noch anders aus als hier. Also sie waren bunt und waren so, ja, Steven nennt sie immer Karottenschnabel-Pinguine. Also die hatten dann so eine lange Karottennase und dann habe ich ja einfach so da so gekritzelt und das eine Küken hatte auch ein riesiges Auge. Auf jeden Fall habe ich diese Zeichnung mit einem Gruß Steven auf den Schreibtisch gelegt. Also dazu habe ich geschrieben, viele Grüße von der Pinguin-Gang und der Zeichnerin. Und dann war es so, dass Steven wohl sofort durch diese Zeichnung inspiriert war und angefangen hat, das erste Kapitel dieser Geschichte zu schreiben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das Buch nicht illustrieren will. Und so entstand das. Aber das Ganze war quasi völlig spontan, völlig ungeplant. Und diese Illustration ist eben so quasi tatsächlich der Anstoß gewesen. Und Steven, wie er das oft macht, hat das dann so gleich vorangetrieben, dass dann das einfach so gemacht wurde.
Naja, ich meine, ist ja was draus geworden. Oh, richtig. Ja. Also, mitunter ist es ja so, dass solche Ideen sehr schön sind und einen guten Start haben, aber dann nicht so richtig weit tragen. Weil in dem ersten Moment findet man das alles ganz toll und das ist es auch. Aber für ein Buch ist ja, das ist ja nicht irgendwie so ein ganz kleines, dünnes Büchlein, das sind ja durchaus viel Text und jetzt auch schon ein zweites und ein drittes fast fertig oder so ähnlich. Na jedenfalls, wie ist es euch da gegangen? Hattest du gleich einen ganzen Zyklus im Kopf oder wie ist das bei dir gewesen?
Also am ersten Tag, als ich diese schöne Zeichnung mit den Karottennasenschnabelpinguin gesehen habe, vielleicht noch nicht, aber wie die Küken ja auch sagten, also wenn man klein denkt, kommt man nicht weit. Also ich hatte dann schon die Idee, dass es eine längere Geschichte wird. Und auch mit mehreren Teilen. Warum eigentlich nicht? Die Welt ist groß genug, dass man die Pinguine rausschicken kann. Und aber das tatsächlich ist es so, die Geschichte wuchs tatsächlich mit jeder Taste, die ich gedrückt habe auf der Tastatur. Ich hatte nicht vorher geplottet, wie man so schön sagt, sondern die Geschichte entwickelte sich tatsächlich, was dann auch viele Umarbeitungen nötig gemacht hat. Klar, wenn man einfach schreibt. Aber irgendwann wuchs in mir halt so eine Art entwickelte sich ein roter Faden und dem bin ich dann gefolgt. Im Großen und Ganzen hatte mich tatsächlich auch zum Ziel geführt.
Das heißt, er ist dir weggelaufen, du musst es hinterher zeigen.
Jein.
Ja. Also er prescht schon sehr voran. Gut, das ist ja eben bei uns beiden nicht die hauptberufliche Tätigkeit. Ich arbeite eben Vollzeit als Wissenschaftlerin und habe das eben auch nicht studiert, sondern ich habe zwar so als Kind unheimlich gerne gezeichnet und wollte auch mal Kunst studieren, aber das lag viele Jahre brach und dann, ja, als dann quasi dieser Antrag kam, möchtest du meine Illustratorin werden? Da war ich erst mal so, dass ich mich geehrt fühlte, aber auch gedacht habe, ja, weiß ich nicht, habe ich ja noch gar nicht gemacht und dann auch so ein bisschen erst mal mich finden, also einen Stil entwickeln musste und dann habe ich aber auch, ja, also es macht mir irre viel Spaß, aber wir haben ja, also die Besonderheit ist ja auch, dass es sehr viele Illustrationen sind, also dass das Buch von beidem lebt, also Text und Bildern und aber er ist also mit dem Tempo und diesem Plan gleich 5 Bänden, also das
hast du gleich eine meiner Fragen beantwortet auf 5 Bände. Das sind viele Pinguine, nein, das ist ja eine sehr gute Pinguin-Truppe. Ja. Aber es ist viel, viel, viel Erde retten oder Welt retten dabei. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
Ja.
Ich wollte eigentlich nochmal darauf zurückgreifen, weil wir wollen ja auch die AutorInnen kennenlernen. Du sagst, du arbeitest wissenschaftlich. Was tust du? Wie machst du das? Und ich glaube, nicht nur in München, ne?
Jetzt bin ich in München.
Ah, okay.
Also ich habe erst angefangen, Theologie zu studieren und bin dann in die Altorientalistik gewechselt. Also habe mich für alte Kulturen interessiert und alte Sprachen und Schriften, also die Keilschrift. Und ja, da bin ich dann auch geblieben dabei. Also ich unterrichte hier an der LMU in München und zwischendurch waren, also angefangen habe ich mit dem Fach in Berlin und da habe ich auch den Autor des Buches, Steven, kennengelernt. Und ja, wir haben das beide zusammen lange Zeit gemeinsam studiert und zwischendurch ja, waren wir auch in Wien und jetzt sind wir schon seit langer Zeit in München.
Mhm. Beim Lesen des Buchs ist mir etwas aufgefallen. Ich wusste von eurem gemeinsamen Studienfach. Mhm. Ihr habt ja eine spezielle Sprache entwickelt, die wir ja auch eben gerade gehört haben. Das geht ja noch weiter. In einem Glossar pflegst du ja, war mal überpflegst du fast diese Sprache, indem du wirklich sehr genau aufführst, was eben die so und so Flieger sind oder die Federwische oder ich habe die Namen, tut mir leid, nicht mehr so parat. Aber es ist ja so eine Sache, eine neue Sprache zu entwickeln. Das ist, wie ich finde, eine andere Sprache als die normale, die wir so sprechen. Mhm. Und das andere ist, woher man die Ideen dafür hat. Ich meine, ihr habt Altorientalistik studiert. Wie weit geht eigentlich diese Einflüsse in dieses Buch ein?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt so nach deiner Frage so in mich gehe, könnte es schon sein, dass tatsächlich die Altorientalistik da eine Rolle gespielt hat. Also die Pinguine haben ja immer den Namensbestandteil Flieger. Es sind halt Vögel, es ist logisch. Und auch jedem Kind leuchtet das sofort ein, wenn ich in den Lesungen frage, warum nennen die sich eigentlich Wasserflieger? Ja klar, es sind Vögel. Aber es gibt in der im Alten Orient gibt es, in Babylonien zum Beispiel, gibt es halt lange Texte, lange Listen von Worten, Begriffen. Und die werden immer nach bestimmten, ja, Bestandteilen geordnet. Da kann es dann Bestandteile, die bestimmte Tierarten miteinander verbinden. Das klappt nicht immer so, wie wir Tiere klassifizieren. Also zum Beispiel der Maulwurf taucht in demselben Bereich auf wie der Hund. Es ist der Erdhund, sogar wird er genannt. Mhm, ja. Aber vielleicht, aber so strukturierten die sprachlich ihre Welt. Weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Und vielleicht hat das tatsächlich bei der Wortfindung eine Rolle gespielt. Aber ansonsten muss ich auch sagen, ich habe einfach eine blühende Fantasie. Das ist eigentlich so, diese Schneefedern, es ist eigentlich logisch, sie schweben wie eine Feder. Mhm. Warum nicht? Also das passt ganz schön.
Ja, das verstehe ich auch sofort. Mhm. Für mich war das eher so noch etwas, warum habt ihr das gemacht? Ich meine, du kannst ja eine Geschichte so und so erzählen. Ja. Welches war dann die Absicht? Hast du vor dir die Kinder gehabt, denen du etwas anderes bieten wolltest, als man das so gewohnt ist? Oder eher, weil du benutzt diese spezielle Sprache, dieses einfache Zusammensetzen von Begriffen, um es ihnen leichter zu machen? Was war deine Intention, eure Intention?
Ich weiß nicht, bei mir war es einfach, ist es so gekommen, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Es schien mir eigentlich logisch, von Wasserfliegern zu sprechen. Ich meine, wenn man bedenkt, dass das Wort Pinguin, es gibt verschiedene Etymologien, also Erklärungen, was das Wort bedeutet. Mhm. Unter anderem zum Beispiel fettes Huhn. Also dann dachte ich mir, so möchte ich eigentlich nicht genannt werden. Also ich finde Wasserflieger irgendwie eleganter. Und so Dinge halt. Und dass man von der großen Höhe spricht, also dem Himmel und der großen Tiefe, der Tiefsee, das hat sich einfach so ergeben. Also ich habe mir da, es war wirklich kein Plan dahinter. Es schien einfach, die Welt, also das, was diese Welt ausmacht, vielleicht kann man so weiterkommen, schienen diese Begriffe für mich besonders gut abzubilden. Deswegen rede ich auch nicht von der Antarktis, denn das heißt ja nur gegenüber der Arktis übersetzt. Und Arktis wiederum heißt auf Griechisch Bär. Also das gibt irgendwie dem Land, das entspricht dem Charakter des Landes nicht. Deswegen fand ich großes, weißes, kaltes Land viel passender.
Ja, das erinnert noch ein bisschen an die Indianersprachen, denke ich.
Kann sein, ja, aber wenn da Einflüsse waren, dann bin ich mir dessen nicht bewusst gewesen.
Naja, ich meine, es sind schon sehr anschaulich.
Das ist
schon
richtig. Daumen, genau.
Ja. Was mir nur aufgefallen ist, ich vermisse hier und da den richtigen, also den unseren gebräuchlichen Namen für das ein oder andere Tier zum Beispiel. Also wenn du die Meeres vorsintflutlichen Meerestiere beschreibst, dann haben die ihren so und so Namen, den du ihnen gegeben hast, aber man hat, glaube ich, ein Kind lernt nicht auch nur annäherungsweise vom Gehör mal den richtigen Namen für so ein Pterodactylus oder was der Teufel was. Ja. Aber hättest du da nicht ab und zu mal zumindest einmal oder im Glossar vielleicht das mal streuen können? Den richtigen Namen?
Gut, das kann ich ja aufgreifen. Es gibt ja noch mehrere Bände, die folgen. Dann ergänzen wir das. Nein, das ist ja ist ein guter Punkt, ja.
Ja. Aber im Glossar ist dann ja doch zumindest im zweiten Band so schon die Namen der...
Ja gut, das wird ja aufgelöst. Also Meeressänger sind halt Wale aller möglichen Formen und Arten. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, wir lernen hier quasi die Vorfahren der Wale kennen in dieser Traumreise.
Erstmal die in den Gesprächen der Pinguine, der Wasserflieger, da wäre unsere Bezeichnung natürlich nicht möglich, weil die ja diese Bezeichnung nicht kennen. Und immerhin, also jetzt gut, bei der Lesung konnte man ja nicht die Bilder sehen, aber da ist dann auch immer ganz gut, dass die Bilder dabei sind.